Lasst mich vor dem Gebet aus dem Judabrief, Judabrief, die ersten vier Verse lesen. Vielleicht darf ich bitten, dass wir dazu aufstehen. Juda von Vers 1 bis 4. Ich, Judas, ein Knecht Christi Jesu und ein Bruder des Jakobus, sende meinen Gruß den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und für Jesus Christus bewahrt sind, Barmherzigkeit, Friede und Liebe mögen euch immer reichlicher zuteil werden. Geliebte, da es mein Herzenswunsch ist, euch über unsere gemeinsame Rettung zu schreiben, fühle ich mich gedrungen, in meiner Zuschrift die Mahnung an euch zu richten, für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist. Vielleicht soweit. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für das große Vorrecht, dass die Heilige Schrift heute für uns gilt, wie damals für unsere Brüder und Schwestern am Anfang. Wir sind mit derselben Gnade begnadigt worden, mit der gleichen Liebe geliebt worden. Wir sind erlöst durch das teure Blut des Lammes. Geliebter Herr, du hast nur eine Gemeinde, die Gemeinde der Erstgeborenen, die auserwählte Schar, dem göttlichen Samen. Uns bittest du und ermahnst uns, für den Glauben zu kämpfen, einfach zu streiten, dafür einzustehen, der den Heiligen ein für allemal übertragen wurde. Lass es mich, o Herr, und uns alle in würdiger Weise tun. Herr, dieser lebendige Glaube an den lebendigen Gott ist uns kostbar geworden. Wir bitten dich, treuer Herr, sei du heute gegenwärtig, wirklich gegenwärtig. Wir bitten dich darum, bitte übersieh all unsere Schwachheiten, alle Mängel, alle Fehler, alle Gebrechen. Vergib uns voll und ganz. Zürne keinem von uns, sei uns gnädig und segne uns. Wir glauben an die Kraft deines Blutes, an die Kraft deines Wortes, an die Kraft deines Geistes. Sei jetzt in mächtiger Weise wirksam. Dir, dem lebendigen Gott, befehlen wir uns an. Bitte, schenk Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Treuer Gott, du weißt, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Du aber weißt es. Du schenkst Worte des Lebens, der Ermahnung, des Trostes. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Ihr mögt euch setzen. Ich habe ein Zitat von Bruder Branham gesucht aus der Predigt Das Zeichen. Und dann gehen wir in die Wortbetrachtung und vielleicht lese ich danach noch aus der anderen Predigt. Hier sagt Bruder Branham: Wir sehen die Zeichen der Endzeit. sind da. Wenn ihr mir nicht glaubt, glaubt doch den Zeichen, glaubt dem Wort, denn sie sprechen von dem, was ich euch gesagt habe. Wenn ich euch nicht die Wahrheit sagen würde, so bliebe die Bestätigung aus. Gott wird nie eine Lüge bestätigen. Gott redet die Wahrheit. Diese Worte bestätigen und legen Zeugnis davon ab, dass ich euch die Wahrheit sage. Sie sind es, die von der Botschaft zeugen, die ich predige. Und jetzt höret, was er dann dem noch hinzufügt. Nicht nur deshalb, weil der Engel damals am Fluss am 11. Juni 1933 gesagt hat, deine Botschaft wird dem zweiten Kommen Christi vorausgehen, sondern die Werke selbst beweisen es. Hört ihr? Nicht nur, weil der Engel es gesagt hat, sondern weil Gott die göttliche Bestätigung oder die göttliche Sendung bestätigt hat. Gott hat sie wirklich bestätigt. Und deshalb sagt er noch, wenn ihr nicht glauben könnt, dass der Engel die Wahrheit gesagt hat, so glaubet den Werken. Denn die Bibel sagt, dass diese Dinge in der Endzeit geschehen werden. Wir glauben beides, wir glauben alles. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott seine Engel hat und sie sind dienstbare Geister, ausgesandt um derer Willen, die die Seligkeit ererben sollen. Wenn ihr es wollt, lese ich es euch vor, damit ihr wisst, dass es so geschrieben steht. Und so begann eigentlich das Neue Testament. Und so wird es auch enden. Es steht in Hebräer Kapitel 1, Vers 13 und 14. Zu welchem Engel hätte er ferner jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege zum Schemel deiner Füße. Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, die zu Dienstleistungen ausgesandt werden, um derer Willen, welche die Rettung ererben sollen? Wer den Anfang des Neuen Testaments kennt und gelesen hat, weiß, der Engel Gabriel kam zu Zacharias. Er kam zu Maria, als die Ankündigung gegeben wurde, siehe, euch ist Christus, der Herr, geboren in der Stadt Davids. War nicht nur ein Engel, sondern die himmlischen Heerscharen sangen und lobten Gott. Und ein Engel gab die Ankündigung, siehe, euch ist heute der Heiland geboren. Gott bleibt derselbe. Ich glaube hundertprozentig, ohne jeglichen Abstrich, dass William Branham, als ein Mann mit 7 Schuljahren, der englischen Sprache nicht einmal richtig mächtig, einen Komplex von Hause aus mitgebracht, dass er von selbst den Dienst hätte ausführen können. Es war eine göttliche Berufung, eine göttliche Sendung. Daran glauben wir von ganzem Herzen. Auch das, wie ihm gesagt wurde, und darüber freue ich mich jedes Mal, wenn wir diese Formulierung so vor uns haben. Deine Botschaft, nicht du, deine Botschaft wird dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Darüber freue ich mich ganz besonders. Gott nimmt die Botschafter, er lässt uns aber die Botschaft. Er nahm die Propheten, hat uns aber das prophetische Wort gelassen. Er nahm die Apostel, hat uns aber das Wort und die Lehre der Apostel hinterlassen. Gott weiß genau, was er tut. In jedem Fall ist seit den Tagen Jesu Christi nicht das geschehen, was in unserer Generation durch den Dienst Bruder Brenhims aus Gnaden geschehen ist. Und das war, wie er ja selber sagte, auch eine Bestätigung, dass er nicht nur den Anspruch stellt, von Gott gesandt worden zu sein, sondern tatsächlich ein Mann von Gott gesandt war, mit der Botschaft Gottes an das Volk Gottes in dieser Zeit. Das unterscheidet ihn von allen Evangelisten und sogenannten Männern Gottes in dieser Zeit. Kein einziger von ihnen weiß von einem Tag oder einer Stunde einer solch göttlichen Berufung und Sendung, wie sie Bruder Brenhim vom Herrn empfangen hat. Wir dürfen ohne weiteres freimütig sagen, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, sondern dem prophetischen Wort, das Gott auf den Leuchter gestellt hat und das in der Finsternis sehr hell leuchtet. Amen. Deshalb schreibt auch Petrus, umso fester haben wir nun das prophetische Wort. Lasst uns nun in die Wortbetrachtung eingehen, und zwar beginnend mit dem Wort, das wir zur Einleitung gelesen haben. Speziell geht es ja immer wieder darum, wie auch hier der Apostel sagt, ein Knecht Jesu Christi. Ein Knecht tut, was sein Herr ihm gebietet. Wie die Augen der Magd auf ihre Herrin schauen, um Befehl zu erhalten und dann zu tun, was gesagt wird, so schauen die Knechte Gottes zu ihrem Herrn, der die Befehle erteilt, um zu wissen, was geschehen soll. Ich habe eine entsprechende Seite aufgeschlagen in der Predigt Bruder Brenhims, der Notschrei. Und hier sagt er auf Seite 16, doch zunächst muss die innere Verzweiflung einsetzen, dann erst hört Gott unser Gebet. Wenn ihr die Dinge leicht nehmt, seid ihr unbesorgt, ob er es tut oder nicht. Ihr behauptet, es ernst zu nehmen, doch es bedarf des ernsthaften Notschreies, damit es geschehen kann. Ich glaube, uns fehlt diese innere Not, weil wir nicht genügend von der Liebe Gottes besitzen. Ich glaube, die Liebe Gottes bewirkt den verzweifelten Notschrei. Wenn Gott in euch ist, das Zeichen für euch spricht und ihr seht die Verfassung der Menschen in dieser Zeit, wie sie in Sünde dahingehen, dann werdet ihr in eine innere Not hineingeworfen. Ich glaube, es wird geschehen. Wir als Gemeinde des lebendigen Gottes müssen in der Tat in diese Geburtswehen und Schmerzen hineinkommen, dass es uns ein innerer Notschrei wird, sei es der eigene Zustand, sei es der Zustand der Gemeinde, sei es, dass wir da mit offenen Augen sehen, dass das Ende aller Dinge nahe gekommen ist. Die Menschheit wird irregeführt in jeder Weise. Ich habe darüber nachgedacht, als zum Beispiel jetzt der 41. Präsident der Vereinigten Staaten seinen Eid vor dem höchsten Bundesrichter ablegte, sah alle Welt, ich nicht, aber alle Welt. Ich habe zum TV, zum Fernsehen keinen Bezug, auch keine Zeit dazu, aber ich habe es gelesen und das Foto gesehen. Alle Welt schaute zu, wie Mrs. Bush eine Bibel hält und wie er seine Hand auf die Bibel legt. Was sie alle nicht gewusst haben, ist, dass 4 ausgewählte Männer der Freimaurerloge aus New York diese Bibel speziell zu diesem Anlass nach Washington gebracht haben und dass sie mit Winkelmaß und Zirkel versehen war, das haben sie alle nicht gewusst. Oder habt ihr es gewusst? Die ganze Welt wird auf frömmste Art und Weise hinters Licht geführt, ohne zu begreifen, was in diesen Tagen vor sich geht. Wir dürfen Gott von Herzen danken, dass er uns die Augen geöffnet hat. Und wenn dann noch gelesen wird, auf diese Bibel hat schon George Washington seinen Eid abgelegt, dann müsste man dazu sagen, dass George Washington der erste Großmeister der Großloge von New York wurde im Jahre 1700 so und so viel. Könnt es in der Statistik nachlesen. Warum erwähne ich das? Nur speziell deswegen, dass die ganze Welt im Namen des Christentums und wenn es noch geht mit der Bibel und noch wenn es geht mit Glory, Halleluja und mit allem drum und dran, mit Pauken und Trompeten in die Irre geführt wird. Und wir werden immer dankbarer für die Offenbarung, die Gott uns aus Gnaden in dieser Generation geschenkt hat. Und deshalb schämen wir uns auch nicht zu bekennen, dass wir glauben, dass Bruder Branham ein von Gott gesandter Mann war. Nicht wie andere Männer, die sich selber zu Propheten gemacht und erklärt haben und irgendeine Religion oder Glaubensrichtung ins Dasein gerufen haben, sondern einen Wortpropheten, der nicht eine neue Religion oder Glaubensrichtung ins Leben gerufen hat, sondern uns die alte göttliche Richtung gewiesen hat, nämlich zurück zum Wort, zurück zu Gott, zurück zur Botschaft der Stunde. Seid ihr dafür dankbar und froh. Unser Gott tut Großes an uns und an vielen anderen. Hier im Judabrief haben wir gelesen, dass wir kämpfen sollen für den Glauben, der ein für allemal den Heiligen übergeben worden ist. Welch ein Glaube ist das? Und wie entsteht er? Wie kommt er zustande? Heute sagt jeder, er glaubt. Und wer im Jakobusbrief nachlesen möchte, der kann es. Denn darin steht geschrieben, dass selbst der Teufel glaubt und zittert. Hört man den Mann im Vatikan reden, dann sagt er, ich spreche zu den Gläubigen. Hört man Kumeni reden, dann spricht er zu den Gläubigen. Jeder, wer spricht, spricht doch zu denen, die ihm glauben. So sieht das doch aus und so ist es auch. Aber es gibt Menschen, die einen lebendigen Glauben an den lebendigen Gott haben. Und warum haben sie ihn? Weil der lebendige Gott sie angesprochen hat. Amen. Weil er sie angesprochen hat. Weil er sie gerufen hat. Weil er sie erwählt hat. Und das ist der Same Abrahams. So wie der Herr zu Abraham sprach und dieser ihm glaubte und alles verließ, was ihn hindern und aufhalten könnte, um dem göttlichen Ruf Folge zu leisten, so ist es auch mit uns. Verlass dein Vaterhaus und dein Vaterland und alles und folge mir. Er tat es. Lebendiger Glaube ist nur in denen, die der lebendige Gott angesprochen und persönlich gerufen hat. Unser Herr spricht, folge mir nach. Wer nicht alles verlässt, kann nicht mein Jünger sein. Wir haben unser Kreuz auf uns zu nehmen. Glaube, wie die Schrift sagt. Glaube, der ein für allemal den Heiligen übergeben worden ist. Da möchte ich aus dem Gedächtnis ein Zitat Bruder Brennens, so gut ich's vermag, weitergeben. Er sagte, der Glaube ist die Lebenslinie, die Zufuhr, dass uns Lebenskraft und Lebenssaft von Gott zuströmt. Der Glaube an die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und ich meine, auch in diesem Punkt dürfen wir glauben, wie die Schrift sagt. Unser Herr spricht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Was geschah? Da, wo Gott Menschen gerufen hat, hat er mit ihnen einen Bund geschlossen, hat ihnen Verheißungen gegeben. Und in diese Verheißungen war ihr Glaube verankert. Der Glaube der wahrhaft Gläubigen ist nicht hier oder da. Er ist gegründet. Er ist verankert in den Verheißungen des Wortes Gottes. Und das schließt ein, dass wir von Herzen die Verheißungen für diese Zeit glauben dürfen. Und das ist der Punkt, der uns in der Tat von allen anderen unterscheidet. Ich verrate hier kein Geheimnis und sage wahrscheinlich auch nichts Neues, aber so viel dürfte bekannt sein, dass es zwei große Pfingstbewegungen gibt und dann noch viele, viele andere. Das eine ist die Trinitätsbewegung und das andere die Einheitsbewegung, die alle auf den Namen Jesu Christi taufen, an den einen Gott glauben und trotzdem Bruder Brenhem und die Botschaft, die er brachte, vehement bekämpfen und ihm vieles unterstellen, speziell über die Offenbarung des Sündenfalls im Garten Eden und mancherlei andere Dinge. Einer der Hauptpersonen dieser Menschen sagte mir ins Gesicht, eine solche Geschmacklosigkeit hätte ich Brenhem nicht zugetraut. Warum? Diese Menschen wissen gar nicht, was ein Prophet ist. Ein Prophet ist ein Offenbarer des Willens und der Geheimnisse Gottes. Ein Prophet ist kein Grübler, kein Phantast. Ein Prophet ist ein Seher. Ein Prophet ist ein Mann Gottes, zu dem das Wort des Herrn kommt. Und wenn es kommt, dann kommt's. Und dann stimmt's. Darauf können wir uns verlassen. Ich sage das nur deshalb, weil wir uns tatsächlich von allen Denominationen unterscheiden. Auch von denen, die uns am nahesten stehen und, wie ich eben sagte, vieles mit uns gemeinsam haben. Aber dann hören wir aus dem Munde des von Gott gesandten Propheten immer wieder: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, nicht von einigen Worten, eins hier, eins da, von jedem Worte, das aus dem Munde gekommen ist. Und spricht man mit solchen Menschen über die Verheißung, dass Gott den Propheten Elia senden wollte, vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn, ja, dann schlagen sie beide Hände über dem Kopf zusammen und man hört nur noch die Worte: Lass mich in Ruhe, das glaube ich nicht. Hier wird uns gesagt, zu kämpfen für den Glauben, der wem übertragen wurde? Den Kritikern? Den Schriftgelehrten, die es meinen, besser zu wissen? Den Heiligen, den von Gott Abgesonderten, aus der Welt herausgerufenen, aus Gott Geborenen, durch den Geist Gezeugten, die eine Verbindung zu Gott und zu Gottes Wort bekommen haben. Mit Sicherheit sind uns diese Dinge, die anderen nichts bedeuten, groß und kostbar geworden. Ich muss das so sagen. Ich darf es sagen. Mir sind gerade die Dinge, die andere verwerfen, aber die für unsere Zeit bestimmt sind, am kostbarsten geworden. Und ich danke meinem Gott, dass wir nicht nur den Begriff volles Evangelium haben, sondern dass wir das volle Evangelium in der Tat haben. Nämlich alles, was dazu gehört, muss ja und darf verkündigt werden. Propheten, Männer Gottes, mussten den Weg gehen, den Gott sie führte. Ihr könnt die Beispiele im Alten Testament finden. Jeder Mann Gottes musste nach seiner Berufung alles verlassen und seinen Weg mit Gott gehen. Das Volk Israel musste nach seiner Herausführung und Herausrufung den Weg Gottes gehen. Wir als Volk Gottes haben da keine Wahl. Uns bleibt nur der eine Weg, und das ist der Weg Gottes. Und der Weg Gottes ist, heute zu glauben, wie die Schrift sagt.
Amen.
Jesus hat's damals den Schriftgelehrten gesagt: Die Gestalt des Himmels, die könnt ihr sehr gut beurteilen, aber die Zeichen der Zeit versteht ihr nicht. Der Herr hat die Zeichen der Zeit in seinem Worte niederschreiben lassen. Weshalb? Damit wir die Zeit erkennen, in der wir leben. Ich habe es hier schon einmal gesagt, als ich seinerzeit nach dem Heimgang Bruder Brenhems im Mai 1966 vor der Frage stand, welche Predigt als erste übersetzt werden soll. Da war ich innerlich bewegt Und mir stand die Predigt vor Augen. Erkennet den Tag und die Botschaft. Was nützen uns Hunderte von Predigten, wenn wir nicht den Tag und die Botschaft erkannt hätten? Seid einmal ehrlich. Lese nicht alle die Heilige Schrift, so sie sich zum Christentum bekennen. Hat nicht Bultmann die Schrift gelesen und gelehrt? Hat nicht Barth die Schrift gelesen und gelehrt? Haben wir nicht Theologen gehabt, die die Schrift auf der Kanzel so untergraben haben, dass dem Volke das Vertrauen in die Schrift und der Glaube an Gott genommen wurde? Gott sei's geklagt. Den Glauben, den hat nicht Marx und Engels zerstört. Den haben Leute von der Plattform aus, vom Podium aus zerstört, weil sie Zweifel in das Wort und in die Predigt hineingetan haben. Unser Gott ist glaubwürdig und sein Wort ist die Wahrheit, die reine Wahrheit. Wenn die Heilige Schrift sagt, Moses schlug den Felsen und es strömte Wasser heraus, dann glaube ich das von ganzem Herzen. Halleluja. Halleluja, preis sei Gott. Und wenn es dann Menschen gibt, die dann sagen, ja, man muss naiv sein, um etwas derartiges glauben zu können, dann muss ich einfach sagen, diese Menschen kennen Gott als Schöpfer nicht. Wer Gott als Schöpfer kennt und an das unendliche Universum denkt, der schaut doch auf einen solchen Punkt mit Wohlwollen und sagt, Herr, dir war's eine Kleinigkeit, das zu tun. Ist das richtig?
Amen.
Unser Gott muss doch nicht die Ärmel hochziehen und dann irgendwie kräftig essen, um dann etwas tun zu können. Unser Gott spricht ein Wort und es geschieht. Er gebeugt und es ist da. Das ist der Glaube an die Gegenwart Gottes. Der lebendige Glaube unter denen, die neues Leben aus Gott empfangen haben. Menschen, die nicht wiedergeboren sind, haben ja im Wesen mit Gott nichts gemeinsam. Erst wenn wir aus Gott geboren sind und des göttlichen Wesens teilhaftig geworden sind, können wir eines Geistes mit ihm sein und dann auch mit ihm aus Gnaden übereinstimmen. Ich möchte noch einige Schriftstellen lesen aus der Apostelgeschichte, dem 20. Kapitel, den ganz bekannten Vers, den wir oft genug schon gehört haben. Als Paulus damals sagen konnte, und Lukas es ja niedergeschrieben hat, Apostelgeschichte 20, Vers 27. Denn ich habe es an mir nicht fehlen lassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Das ist unsere Aufgabe in diesen Tagen. Ich habe bereits gesagt, es gehört zum vollen Evangelium. Und gerade die Dinge, über die andere spotten und hinweggehen, zeichnen uns aus, dass wir auf der Seite Gottes stehen und für den Glauben kämpfen, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist. In Apostelgeschichte 26 hat Paulus bzw. Lukas, der ja hier seinen Bericht schreibt, von Vers 16 etwas Herrliches geschrieben. Apostelgeschichte 26 von Vers 16 bis 18. Doch stehe auf und tritt auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dich zum Diener und Zeugen für das zu machen, was du von mir gesehen hast und für das, was ich dich noch sehen lassen werde. Ich werde dich retten vor dem Volk und vor den Heiden, zu denen ich dich senden will. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott bekehren, auf dass sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter denen erhalten, die durch den Glauben an mich geheiligt worden sind. Hier steht es nicht nur vom Glauben. Hier spricht der Herr, die durch den Glauben an mich. Der Glaube benötigt einen Bezugspunkt. Und dieser Bezugspunkt ist Jesus Christus. Er sagte, ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. Und hier steht's geschrieben, die durch den Glauben an mich geheiligt worden sind. Jesus sagte, ich heilige mich für sie, damit auch sie in Wahrheit geheiligt werden. Heiligung im Worte geschieht durch den Glauben an Jesus Christus, der das Fleisch gewordene Wort ist. In ihm hat Gott alles zusammengefasst, was Propheten vorausverkündigt haben. Er war die Summe des Ganzen, er die Antwort. Also, nicht nur Glaube allgemein verschwommen, sondern der in Christus begründete, in ihm verankerte, aus ihm hervorgegangene Glaube. Natürlich, der Glaube kommt aus der Predigt. Und woraus kommt die Predigt? Die Predigt kommt aus dem Worte Gottes. Und woraus kam das Wort Gottes? Aus dem Munde Gottes. Und dann trifft zu, wer euch höret, der hört mich. Wann hören die Menschen Gott? Wenn der Verkündiger nur das weitergibt, was Gott gesagt hat, nicht seine Meinung darüber äußert, sondern das weitergibt, was Gott gesagt hat. Wer so zum Glauben kommt, kommt auch zur Ruhe in Gott. Ich lese es euch aus dem Propheten Jesaja, dem 28. Kapitel vor. Jesaja, Kapitel 28, zwei Verse. Zunächst Vers 12 und dann lese ich Vers 16. Er, der zu ihnen gesagt hat, dies ist der Rastort, doch sie haben nicht hören wollen. Oder dies ist die Ruhestätte. Schaffet Ruhe den Müden. Und dies ist der Rastort. Doch sie haben nicht hören wollen. Und wer nicht hört, kann auch nicht zum Glauben kommen. Der Glaube kommt durch das Hören. Wer wirklich hört, was Gott uns durch sein Wort sagt, der kommt zur Ruhe in Gott. Jetzt lese ich Vers 16 aus Jesaja 28. Darum hat Gott der Herr so gesprochen. Wisset wohl, ich bin's, der in Zion einen Grundstein legt, einen erprobten Stein, einen kostbaren Eckstein, der felsenfest gegründet ist. Wer da glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Haben wir das gehört? Wer da glaubt, wird nicht zu Schanden werden. An wem werden die Menschen zu Schanden? An Jesus Christus. Sie stolpern, sie fallen. Ich möchte das hier nicht erwähnen, aber ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, rein aus Information, wo ein Mensch das Neue Testament und unseren Herrn so verunglimpft hat, dass es tief, tief schmerzt. Ich muss zum Schluss sagen, wie schlimm ist es doch, wenn unbefugte Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, bestimmte Bibelstellen nehmen und dann eine solche Katastrophe daraus machen. Glauben. Der Glaube kommt aus der Predigt. Zum Beispiel, wenn der Herr sagt, einige, die hier stehen, werden nicht sterben, bis der Herr in seine Königsherrschaft gekommen ist. Das nehmen die Kritiker und noch 60, 70 andere Stellen und dann fahren sie damit los. Und Bruder Branham bekam es geoffenbart durch den Heiligen Geist, was damit gemeint war. Nämlich, als Johannes auf der Insel Patmos den Herrn in seiner Herrlichkeit, wie er in der Königsherrschaft sein wird, sehen durfte und sagt, da hat sich die Schrift erfüllt. Aber die Ungläubigen, sie verstehen es nicht. Sie nehmen hier etwas und dort etwas und wissen nicht, was sie tun. Wir glauben, auch dann, wenn Paulus gewisse Dinge in der Gegenwartsform geschrieben hat, so musste er es tun. Ich kann sogar nachweisen, dass in der Heiligen Schrift nicht nur in der Gegenwartsform geschrieben wurde, sondern in der Vergangenheit. In der Vergangenheitsform wurden Dinge, die noch hunderte von Jahren auf sich warten ließen, geschrieben. Bestes Beispiel, Psalm 22, Jesaja 53, alles in der Vergangenheitsform. Sie haben meine Füße und meine Hände durchbohrt. Alles in der Vergangenheitsform. Er war geschlagen um unsere Sünde willen, gemartert um unsere Schulden willen. Die Strafe war auf ihn gelegt zu unserem Frieden und durch seine Wunden sind wir geheilt. Vergangenheitsform war noch lange in der Zukunft. Ja, was meint ihr denn, wer Gott ist? Was hat Gott mit Vergangenheit oder Zukunft zu tun? Er ist ewig gegenwärtig. Er war, ist und wird sein. Er ist nicht der ich war oder der ich sein werde. Er ist der ich bin. Und er kann gegenwärtig aussprechen, was noch in weiter Zukunft ist. Johannes sah auf der Insel Patmos einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er sah schon all die Dinge, die noch in weiter Zukunft lagen. Oh, wie herrlich ist Gott! Wie herrlich sein Wort! Denen, die Zugang zu Gott und Zugang zu seinem Worte gefunden haben. Ich könnte jeden Punkt widerlegen, den ein solcher Mensch ins Feld rückt. Aber damit hätte ich keinem geholfen. Wer nicht glauben kann, der kann nicht glauben. Und seien wir dankbar, dass wir zu denen gehören dürfen, die glauben können, wie die Schrift sagt. Amen. Die von Herzen glauben können, wie die Schrift sagt. Das ist das Geheimnis. Das ist nämlich der Glaube, der den Heiligen ein für allemal überliefert wurde. Auch das erwähnt Bruder Branham, als der Prophet Jesaja zu weissagen hatte, eine Jungfrau wird gebären und so weiter. Und die Jungfrau spricht, ja, wie soll das sein? Ich weiß von keinem Mann. Ich habe in der letzten Woche den Telefonhörer aufgelegt, weil eine alte Dame, die schon ein wenig zurückgetreten ist, etwas ganz Ungeschicktes gerade darüber sagte. Ich musste einfach noch hineinrufen. Ich lasse nicht zu, dass mein Herr verunglimpft wird. Für mich ist unser Herr Jesus der Retter. Er ist jungfräulich geboren, gezeugt durch den Heiligen Geist. An seinem Leibe hatte Sünde und Tod kein Anrecht. Aber er musste in dieses Fleisch kommen, um uns aus diesem Fleisch heraus erlösen zu können, um dem Tode die Macht nehmen zu können und unvergängliches Leben und Wesen ans Licht zu bringen. Wenn ich dann aber am Ende der Leine der Leitung gefragt werde, ob ich das wirklich so glauben kann, dann ist das schon ein bisschen viel. Ich glaube von ganzem Herzen, wie die Schrift es sagt. Ich weiß nicht, aber ich kann einfach nichts dafür. Ich liebe meinen Herrn. Und wer ihm weh tut, der tut mir weh. Ich kann nichts dafür. Und wer ihn in Schmach bringt, ich bin betroffen. Ich bin einfach betroffen. Lieben wir alle den Herrn so von ganzem Herzen. Was ihn trifft, trifft uns. Und wir dürfen heute auch sagen, was uns trifft, das trifft auch ihn. Stimmt's? Wir sind mit ihm verbunden, vereint, sind eins geworden. Gott schenkt prophetische Offenbarung. Und da habe ich gerade in den Sprüchen nachgelesen. Die haben ja nicht nur so Weltweisheit oder Regeln, wie man sich zu benehmen hätte, obwohl man allen Leuten empfehlen sollte, die Sprüche auch deswegen schon zu lesen. Aber hier steht auch vieles andere. Sprüche 29, Vers 18. Wenn keine prophetische Offenbarung da ist, wird das Volk zügellos. Aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beobachtet. Wo keine prophetische Offenbarung ist, nicht prophetische Deutung, prophetische Offenbarung. Auch darüber haben wir gesprochen und geschrieben. Es gab Zeitalter, speziell seit der Reformation, wo Menschen erkenntnismäßig viel geschöpft haben. Aber das, was Gott durch Offenbarung geschenkt hat, ist einfach ganz anders. Um diesen Leuten nicht weh zu tun, sie lebten ja in einer anderen Zeit, wollen wir uns auf 1. Korinther 13 berufen. Unser Weissagen ist Stückwerk, unser Erkennen ist Stückwerk. Wenn aber das Vollkommene gekommen ist, dann wird das Stückwerk aufhören. Und ich wage zu sagen, die vollkommene Offenbarung Jesu Christi, die vollkommene Offenbarung des Wortes Gottes, die vollkommene Offenbarung seines ewigen Heilsratschlusses ist uns aus Gnaden verkündigt worden. Und wie Paulus, so konnte auch Bruder Brenim sagen, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Wenn keine prophetische Offenbarung ist, dann wird das Volk zügellos. Sie gehen alle wie Pferde, wenn die Zügel aus der Hand rutschen. Ich kenne das noch sehr gut. Ich habe ja auch mit Pferden Umgang gehabt. Und ich wachte einmal auf, als ich meine Mutter zum Bahnhof zu bringen hatte. Es war sehr früh. Und ihr wisst, wenn man jung ist, steht man nicht allzu gern um 4 Uhr auf. Und auf dem Rückweg, wisst ihr, wo ich wach wurde? Als der Wagen an dem Torpfosten Halt machte. Die Zügel waren mir aus der Hand gerutscht, aber die Pferde kannten den Weg. Wenn Zügel aus der Hand rutschen, dann gehen die Pferde oder das alles, wo es hin will. Hier sagt uns Gottes Wort, wo keine prophetische Offenbarung ist, da wird das Volk zügellos, nicht die Pferde. Der Ochse kennt die Krippe seines Herrn und der Esel weiß, wohin er gehört. Die Schwalbe kennt ihr Nest und die Zugvögel, wann sie zu ziehen haben. Aber mein Volk hat mich nicht erkannt. Und der Herr spricht, mich, den Brunnenquell lebendigen Wassers, haben sie verlassen und haben sich löchrige Zisternen dafür gehauen. Die Tiere kennen meistens ihren Weg, aber die Menschen, auch Gläubige, sind wie Schafe. Ein Schaf findet den Weg nicht. Und deshalb brauchen wir den guten Hirten, der uns stets führt und leitet, der uns vorangeht, meint nicht, wir können alleine gehen, nicht einen Schritt. So singen wir es im Lied. Was sagt Paulus oder schreibt Paulus an die Korinther? Wenn ich zu euch komme, dann will ich auch etwas mitbringen, nämlich Worte der Offenbarung und der Belehrung und so weiter. 1. Korinther, 14. Kapitel, 1. Korinther 14, Vers 6. So aber, liebe Brüder, als ich als Zungenredner zu euch käme, was würde ich euch da nützen, wenn ich an euch nicht Worte der Offenbarung, der Erkenntnis, der prophetischen Zusprache und der Belehrung richtete? Alles gehört dazu. Worte der Offenbarung. Ja, wie können wir Worte der Offenbarung bringen? Indem wir das geoffenbarte Wort verkündigen und mitteilen. Auch das wage ich zu sagen und hoffe nicht, dass jemand meint, es sei persönlich gedacht. Persönlich denke ich so, wie es was Terstegen oder einer der Liederdichter sang, unser Verstand ist mit Finsternis umhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet. Aber das wage ich zu sagen. Wenn wir das von Gott durch den Heiligen Geist geoffenbarte Wort hören und derselbe Heilige Geist gegenwärtig ist und die Salbung auf uns ruht, dann werden wir sehen, was Propheten gesehen haben, verstehen, wie sie verstanden haben, durch denselben Heiligen Geist. Amen. Dann wird nicht einer den anderen belehren müssen und es auch gar nicht versuchen. Auch diese Bemerkung sei mir heute gestattet. Ich mache ja manchmal Beobachtungen, Gott sei Dank nicht an dieser Stätte und deshalb braucht sich niemand persönlich angesprochen fühlen. Aber ich mache schon meine Beobachtungen. Und wenn ich dann einen Bruder sehe, der dem anderen so mit vielen Gesten alles klar machen möchte, dass er es ja begreife, dann kommt mir leise der Gedanke, dieser Bruder hat es selber noch nicht begriffen. Der Gedanke kommt mir. Dieser Bruder hat es selber noch nicht begriffen. Nicht ein Bruder wird den anderen belehren. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und dann haben wir die gleiche Belehrung und dieselbe Offenbarung. Noch ein Wort aus dem Timotheusbrief, das mir ebenfalls in diesem Zusammenhang groß geworden ist. Ihr wisst ja, Paulus war einfach ein Apostel, ein Hirte, ein Lehrer, ein Prophet, ein Seelsorger, wie er im Buche Gottes steht. Und es heißt hier im 2. Timotheus, im 2. Kapitel, schreibend an seinen Mitarbeiter, in Vers 15, sei eifrig bemüht, dich Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, weil er das Wort der Wahrheit richtig darbietet, andere Übersetzung recht teilt. Ich meine, auch diesbezüglich dürfen wir es zur Ehre Gottes sagen. Seitdem nun der gesamte Ratschluss Gottes so wunderbar geoffenbart wurde, können wir das Wort Gottes recht einteilen. Was für Israel ist, für Israel. Was für die Gemeinde ist, für die Gemeinde. Was für die Braut ist, für die Braut. Alles in dem rechten Zusammenhang zur rechten Zeit. Damit, wie schon gesagt, Belehrung über alles und zwar allen in gleicher Weise zuteil werden kann. Fassen wir es zusammen. Ein jeder, der von Herzen an Gott glaubt, wirklich, ich meine jetzt nicht Glaube als Glaubensbekenntnis. Ich glaube, ich meine nicht das Wort Glaube, das in all unseren Sprachen alltäglich oft gebraucht wird. Ich glaube, es gibt schönes Wetter. Ich glaube, die Sonne wird scheinen. Ich glaube dies, ich glaube jenes, ich glaube, das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt das Wort Glaube, das uns mit Gott verbindet. Ich meine jetzt den Glauben, den Abraham, den Isaak, den Jakob, den alle Propheten hatten, den Glauben, von dem die Heilige Schrift sagt, von dem unser Herr sogar in Johannes 7, Vers 38 wohl sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dieser durch eine Beziehung oder aus einer Beziehung, die Gott mit uns hergestellt hat, durch die Verkündigung, die Verbindung zu ihm hergestellt hat. Dieser schriftgemäße Glaube, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist, ist mit jedem Worte Gottes verbunden und verankert. Für alle Verheißungen Gottes ist in Christus das Ja und das Amen erfolgt. Deshalb ist der biblische Glaube keine Bekenntnissache irgendeiner Religionsrichtung, sondern der aus Gott Geborenen, denen die Verbindung zu Gott bekommen haben. Wie viele von euch können gleich Amen sagen, wenn ich die Frage stelle, habt ihr durch die Verkündigung des Wortes den lebendigen Glauben an den lebendigen Gott, an das lebendige Wort, überhaupt insgesamt habt ihr durch die Verkündigung des Wortes den lebendigen Glauben empfangen, dann sagt Amen.
Amen.
Amen. Ich glaube das. Ich bin davon überzeugt. Es kann nicht anders sein. Und wer da glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Manchmal prüft uns Gott, bis es fast nicht mehr geht. Wie oft magst du und auch ich schon gesagt haben, Herr, ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es ist zu viel. Und plötzlich ging es trotzdem weiter. Warum? Weil nicht wir den Herrn festhalten, er hält uns fest. Und er spricht, niemand wird sie meiner Hand entreißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, wird sie behalten und so weiter. In dieser Zusammenfassung oder zu dieser Zusammenfassung gehört es auch, dass die Verheißungen für unsere Zeit mit berücksichtigt werden. So wie es damals vor dem ersten Kommen Christi einen Boten und eine Botschaft gab, so ist es auch jetzt. Gott hat den Boten genommen, die Botschaft hat er uns hinterlassen. Möge das, was dieser Bruder hier aus Syrien geschrieben hat, in Erfüllung gehen, dass die Stunde schlägt, in der das ewig gültige Evangelium auf der ganzen Erde proklamiert wird, ehe der Herr kommt. Den einen zur Rettung, den anderen zum Zeugnis. Aber sie sollen wissen, dass Gott einen Propheten in unserer Generation hatte, und sie sollen wissen, dass in diesem prophetischen Zeitalter, in dem wir leben, die biblische Prophetie sich vor unseren Augen erfüllt. Es kommt der Tag, es kommt die Stunde, an dem der Unterschied offenbar werden wird zwischen denen, die halb oder dreiviertel geglaubt haben, und zwischen denen, die voll und ganz geglaubt haben, wie die Schrift gesagt hat. Heute sind wir für die breite Masse die Narren. An jenem Tage werden sie die Narren sein. Und wir werden zu des Herrn Freude eingehen. Bleiben wir getreu bis in den Tod. Manche haben mir schon sehr gedroht, speziell aus der Volksrepublik Polen, weil ich ja in der Broschüre der Antichrist das Papsttum nicht geschont habe. Kam aber ein ganz gewaltiger Brief. Aber fragt nicht nach Sonnenschein. Und wie freue ich mich, dass Gott mir auch rein irdisch ein Rückgrat gegeben hat, nicht nur zu schreiben, sondern dafür gerade zu stehen. Nicht nur die Wahrheit zu verkündigen, sondern, wenn es sein muss, auch dafür zu sterben, damit viele andere leben können. Amen. Es wäre doch sehr leicht, für mich ein bisschen Diplomatie hier so und da so mit einzupacken. Dazu bin ich nicht da. Männer Gottes sind keine Diplomaten. Sie sind Botschafter Gottes an Christi Stadt. Und sie haben die Wahrheit zu verkündigen. Und der Tag kommt, wo sich viele darüber freuen werden, dass wir die göttliche Wahrheit in dieser bösen Zeit verkündigt haben. Und ich schließe mit dem herrlichen Wort, das Jesus, mein Heiland, sagte: Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Er wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn freimachen. Wir dürfen ein begnadigtes, ein freigemachtes Volk Gottes sein. Vergebung der Sünden empfangen durch das teure Blut des Lammes. Von Gott belehrt durch sein teures und heiliges Wort. Wir kämpfen für den Glauben, der den Heiligen übergeben wurde, bis ans Ende. Und dann werden wir gemeinsam gekrönt, gelobt und gepriesen. Sei der Name des Herrn. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen. Großer Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, in deinem Namen, vor deinem Angesicht sind wir heute hier versammelt. Du bist der immer Gegenwärtige. Du bist der Ich Bin, der zu Abraham sprach, der Mose sandte und der sagte: Ich bin's. Du bist es. Du sprichst: Ich bin der Weg. Du sprichst: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Ich bin der Erste und der Letzte. Herr, außer dir gibt es keinen. Auf dich sind wir geworfen. auf dich angewiesen. Wir kommen in Demut zu dir. Wir wohnen unter einem sündigen Geschlecht und haben unreine Lippen auf uns gesehen. Wir kommen zu dir und bitten nochmals, reinige uns von Kopf zu Fuß und insbesondere unsere Herzen und Sinne, unser ganzes Denken, alles möge in deine Bahnen gelenkt, in deinen Gedanken geordnet gefunden werden. Geliebter Herr, wir glauben dir, wir glauben, dass du gesagt hast, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Geliebter Heiland, wir haben diese Versammlung dir anbefohlen. Wir haben deinen Namen nicht nur vorgeschoben, wir meinen dich damit, dich, unseren geliebten Herrn, unseren Erlöser, der sich schlagen ließ und der noch in dieser Generation so schimpfiert wird, so mit Schmutz beworfen wird, so entstellt wird wie kein anderer Mensch. Herr, was man mit keinem Philosophen, mit keinem anderen Menschen tut, das macht man mit dir. So wie damals, so auch jetzt. Es ist wie eine neue Kreuzigung, als werde der Sohn Gottes neu der Schmach und der Schande preisgegeben, und die Ungläubigen weiden sich an diesem Anblick. Geliebter Herr, ich bitte dich aus der Tiefe meines Herzens, bring uns dahin, dass die ungläubige Welt erkenne, dass du lebst und dass du dich offenbarst und mit deinem Volke bist. Nimm die Schmach von uns, damit wir sie von dir nehmen können. Ach Herr, du kennst mein Herz. Ich sehne mich danach. Ich möchte dich sehen als den Auferstandenen inmitten deines Volkes wirkend. Geliebter Heiland, bahne dir selbst einen Weg. Komm mit mir, komm mit uns zurecht. Wir bitten dich nicht nur, wir meinen es. Lass uns deinen Willen erkennen und hilf uns, dass wir ihn tun. Denn die Stunde der Verherrlichung des Namens Jesu ist da. Herr, in einer Zeit, wo du so schimpfiert wirst, ob in Film, ob in Literatur, wie immer es sein mag. Oh, geliebter Herr, sie werden auf dich schauen, den sie durchbohrt haben, und werden wehklagen und schreien. Geliebter Heiland, du hast uns begnadigt. Du hast zu uns geredet. Wir dürfen dein Eigentum sein. Welch eine Gnade, welch ein Vorrecht in dieser Generation, wo so viel Betrug, frommer Betrug, christlicher Betrug ist, haben wir dich erkennen dürfen und dein Wort gehört. Habe Dank für die Sendung deines Knechtes und Propheten, für die Offenbarung deines Wortes und deines Willens. Herr, ich bin bewegt. Ich kann nicht anders. Du wolltest alle Völker heimsuchen und das herrliche Evangelium verkündigen lassen. Und wenn du keinen anderen findest, du weißt, wo ich wohne und was ich bin. Ich stehe zu deiner Verfügung. Segne hier meine Brüder, die sich danach sehnen, von dir gebraucht zu werden. Herr, allmächtiger Gott, tu du Großes, wie du es am Anfang getan hast, und verherrliche deinen Namen und bestätige dein Wort. Ach, mein Gott, wie sehne ich mich danach, das mitzuerleben, wie du verherrlicht bist. hier sind wir. Jetzt legen wir dir alle hin, die ihre Hände erhoben haben, die heute zu dir kommen. Herr, wo Vergebung nötig ist, da vergib, wasche, nimm an, reinige und heilige. Wo Klarheit nötig ist, da schenke sie. Was immer die Einzelnen benötigen, das wolltest du ihnen geben. Herr, schenk uns Gnade, dass keiner so geht, wie er gekommen ist. Schenk uns Verbindung zu dir, o Gott, und möge uns dein Segen zuströmen. Hier bin ich und glaube, dass dein Wort nicht leer zurückgekommen ist. Auch heute nicht. Dafür ist dein Wort zu kostbar. Herr, oft sind uns dessen nicht bewusst, dass wir zu deinen Füßen sind und dein Wort wirklich hören, wie es aus deinem Munde kam. Wir weihen dir alle neu Hinzukommenden. Wir weihen uns, die wir schon hier sind, und bitten dich, o Herr, sei du mit uns allen. Sieh dein Volk in Gnaden an. Segne, Herr, dein Herr. Leit uns auf der rechten Bahn, dass der Feind uns nicht verderbe. Lass keinen zu Schanden werden. Lass uns nicht aufeinander sehen, sondern auf dich, um nicht zu Schanden zu werden. Dir, dem lebendigen Gott, sei Preis und Dank, Ruhm und Ehre. Ich möchte dir noch danken, treuer Herr, dass du mir seine Zeit, das Vorrecht gabst, Bruder Brennen persönlich zu hören und Augenzeuge und Ohrenzeuge zu werden. Hier bin ich und lege Zeugnis ab in deinem Namen, o Herr. Gepriesen und gelobt sei dein heiliger Name. Amen.
Amen.